Sex, Lügen und Julian Assange ist der Titel eines Films des australischen Fernsehens aus dem Jahr 2012, der die Geschichte der Strafanzeige wegen Vergewaltigung dokumentiert, die Julian Assange in das Exil der ecuadorianischen Botschaft und nach 7 Jahren in die Fänge der britischen Justiz brachten. Caitlin Johnstone ist auf den Vergewaltigungsvorwurf ebenfalls eingegangen und wer ihre Ausführungen oder diese Dokumentation zur Kenntnis nimmt, erkennt ein von Beginn an abgekartetes Spiel. Damit soll nicht gesagt sein, dass Anna A. und Sophia W. gekaufte Darstellerinnen waren, die ihr Opfer in eine sogenannte Honigfalle locken sollten. Sie waren eher so etwas wie die Groupies eines Rockstars, zu dem Julian Assange mittlerweile aufgestiegen war und nur scharf darauf, einen solchen Helden ins Bett zu kriegen. Der ließ da, ganz Rockstar-mäßig, offenbar auch nichts anbrennen und wandte sich nach 3 Tagen bei Anna, dann Sophia zu. Weil er einen AIDS-Test ablehnte, den Anna im Nachhinein verlangte, überredete diese, Sophia, mit ihr zur Polizei zu gehen und so kam der Stein ins Rollen, der Julian Assange in den Abgrund ziehen sollte. Die beiden Frauen waren dabei aber schnell aus dem Spiel, ebenso wie die Oberstaatsanwaltschaft Schwedens, die Assange die Ausreise nach England gestattete, weil nichts gegen ihn vorlag. Bis plötzlich wenige Tage später eine Red Notice herausgegeben wurde, ein internationaler Haftbefehl von Interpol, der in der Regel nur für Schwerverbrecher und flüchtige Diktatoren erlassen wird. Mag man für die Aktionen der beiden Frauen vielleicht noch die Entschuldigung gelten lassen, dass sie in einer Mischung aus Ansteckungssorge, Rache und weiblicher Solidarität gehandelt haben, als sie zur Polizei gingen, doch für das, was seitdem geschah, lassen sich keine mildernden Umstände mehr finden. Es ist eine Staats- und Polizeiaktion auf internationaler Ebene, die zweifellos auf Druck der Vereinigten Staaten hinläuft und mit einem ordentlichen rechtsstaatlichen Ermittlungsverfahren gar nichts mehr zu tun hat. Schon wenige Stunden nach der Aussage der beiden Frauen wurde diese an die Boulevardpresse weitergegeben und stand am nächsten Tag auf der Titelseite. Ging von da rund um die Welt und blieb bis heute ein Thema, das immer mit groteskeren juristischen Winkelzügen am Laufen gehalten wurde. Assange Anwälte klagten über 3 Instanzen bis zum höchsten englischen Gericht gegen das Auslieferungsgesuch Schwedens und wurden am Ende vom Supreme Court abgewiesen. Mit welchen unglaublichen Tricks dabei gearbeitet wurde, beschreibt der ehemalige britische Botschafter und Unterstützer Julian Assange. Die ursprüngliche Berufung Assange beim UK Supreme Court stützte sich im Wesentlichen auf die Tatsache, dass der schwedische Antrag zur Auslieferung Assange nicht von einem Richter, sondern von einem Staatsanwalt gestellt worden war, also nicht von einer rechtlichen Autorität. Ich habe keinerlei Zweifel, dass die britischen Gerichte bei der Anklage irgendeiner anderen Person im Vereinigten Königreich den Antrag einer Staatsanwaltschaft akzeptiert hätte. Die unfassbare und offene Voreingenommenheit der Gerichte gegen Assange ist vom ersten Tag an belegt. Meine Überzeugung wird durch die Tatsache bestätigt, dass die britische Regierung unmittelbar nach Assange seinen Fall vor dem Supreme Court verloren hatte, das Gesetz änderte und festlegte, dass künftige Haftbefehle von einem Richter und nicht von einem Staatsanwalt kommen müssen. Das ist nur eine der unglaublichen Fakten über den Fall Assange, die von den Mainstream-Medien vor der allgemeinen Öffentlichkeit verborgen wurden. Das Urteil des UK Supreme Courts gegen Assange darüber, ob ein schwedischer Staatsanwalt eine rechtliche Autorität darstellt, hängt an einer beispiellosen und geradezu unglaublichen Beweisführung. Lord Phillips, der Präsident des Supreme Courts, schloss aus dem englischen Text des Europäischen Auslieferungsvertrages, dem sogenannten EWA, dass ein schwedischer Staatsanwalt nicht als Judicial Authority gelten kann, dass aber die französische Version Autorität Judicaire einen schwedischen Staatsanwalt einschließt. Da beide Texte gültig sind, entschloss sich Lord Phillips, den Text in französischer Sprache dem englischen vorzuziehen. Eine absolut erstaunliche Entscheidung, da man davon ausgehen kann, dass die britischen Verhandler dieses Vertrages mit dem englischen Text gearbeitet haben, ebenso wie die Minister und das Parlament, das ihn ratifizierte. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Sie können Philipps erstaunliches Stück linguistischer Gymnastik in seinem Urteil finden. Es ist undenkbar, dass so gegenüber jemand anderem als Julian Assange gehandelt worden wäre, und wenn, dann wäre der Aufschrei der Medien, wie man denn französische Begriffe und somit die französische Rechtstradition bevorzugen könne, ohrenbetäubend gewesen. Aber angesichts der offenen staatlichen Feindseligkeit gegen Assange ging das alles ganz ruhig über die Bühne und danach wurde das Gesetz geändert, um zu verhindern, dass so etwas jemand anderem geschieht. Nachdem schwedische Staatsanwälte 2017 in der ecuadorianischen Botschaft mit Assange gesprochen hatten, wurde der Fall und der Auslieferungsantrag zu den Akten gelegt, um jetzt nach seiner Verhaftung wieder aufgenommen zu werden, unter anderem auf Drängen britischer Behörden, die freilich nach der Gesetzesänderung jetzt einen richterlichen Beschluss erwarten. Den hat die schwedische Staatsanwaltschaft nun Mitte Mai 2019 bei einem Gericht beantragt und das Verfahren um die Entscheidung, ob jetzt ein europäischer Haftbefehl ausgestellt wird oder nicht, gibt Assange die Möglichkeit, gegen die Vorwürfe, die er energisch abstreitet, gerichtlich vorzugehen. Doch seinem schwedischen Anwalt wird im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, in dem Julian Assange festgehalten wird, kein Zugang zu seinem Mandanten gestattet. Am 3. Juni dann lehnte das schwedische Gericht den Antrag der Staatsanwaltschaft ab, einen Haftbefehl auszustellen. Eine Auslieferung nach Schweden droht Julian Assange also nun nicht mehr.